lese unseren heutigen Text aus Lukas 5, die Verse 27 bis 32. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen: Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Diesen Text könnte man zusammenfassen mit der Aussage: Wie unendlich groß ist der Unterschied zwischen Selbstrechtfertigung und Bußfertigkeit. Wie unendlich groß. Und in diesem großen Vorrecht, in dem wir stehen, in dem ich stehe, dass dieses Evangelium in der Tiefe anzuschauen, je mehr ich das tue, je mehr wird mir bewusst, warum man diesem Buch und auch den drei anderen Büchern Evangelium sagt. Was das Evangelium ist. Ich lese noch einmal die Verse 27 und 28. Danach ging er hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Der Herr Jesus verließ also das Haus, in dem er soeben noch war. Und wir erinnern uns, das Haus dort in Kapernaum, wahrscheinlich war es das Haus des Petrus. Und was dort geschehen ist, gleich soeben, gerade vor kurzem, dort geschehen. Wie dieser gelähmte, total hoffnungslose Mensch von seinem Kopf abwärts an gelähmt, was ihm passiert ist, unter welchen Umständen er geheilt wurde. Und wir erinnern uns, wie viele Menschen dort waren. Das Haus war auf den letzten Quadratzentimeter voll mit Menschen. Und vor dem Haus, vor der offenen Türe, diese Ansammlung der Menschenmenge. Und jetzt verließ der Herr Jesus dieses Haus. Und natürlich, all die Menschen folgten ihm. Wahrscheinlich noch mehr, weil er jetzt unter freiem Himmel wieder war. Und da geht er hinaus, geradewegs zu auf eine ganz besondere Stätte. Auf die Zollstätte steht hier. Und vor dieser Zollstätte, da war ein Mann, saß ein Mann. Sein Name war Levi Matthäus, Sohn des Alphaeus. Lesen wir in den Parallelevangelien. Die Römer hatten ja damals das Land Israel besetzt. Und sie hatten es aufgeteilt in verschiedene Bezirke. Und jeder dieser Bezirke musste eine vorgegebene Geldsumme an Steuern abliefen, den Römern. Und die Römer waren ja sehr clever. Nie und nimmer hätten sie ihre eigenen Leute dorthin gestellt, um das Geld einzuziehen. Sie wussten, welche Opposition das provoziert hätte. Und sehr gerissen setzten sie Juden ein. Eigene Landsleute als Steuereintreiber, als Zöllner eben. Und diese Zöllner hatten wiederum ihre Helfer, die auch Zöllner genannt wurden, die effektiv das Geld holten bei den Leuten. Und schon nur die Tatsache des besetzten Landes und diese Demütigung und dass sie diesen Römern jetzt noch Geld, Steuern zahlen mussten, das empörte die Juden. Das war das in der Volksseele, eine Empörung in der ganzen Volksseele, könnten wir sagen. Und natürlich, diese Empörung übertrug sich auf diejenigen, die die Steuern dann wirklich auch einholten und einforderten. Können wir uns gut vorstellen. Und zu allem dazu noch war es so, dass diese Zöllner oft mehr von der Bevölkerung einforderten, als sie wirklich abliefern mussten, den Römern. Sie bereicherten sich oft schamlos und wurden gedeckt darin von den Römern. Sie wurden noch gedeckt. Können wir uns vorstellen, dass diese Zöllner als ganz besonders gemeine und große Sünder galten, die ihr eigenes Volk verrieten und bestahlen? Wie sehr verachtet sie wurden, vor allem auch gerade von diesen selbstgerechten und sich so sehr fromm vorkommenden Pharisäern, das sehen wir auch in der Begebenheit, die der Herr Jesus als Gleichnis weitergibt in Lukas 18, Vers 10 bis 13. Da lesen wir: Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von Ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieses Beispiel zeigt uns, dass viele dieser Zöllner in einer großen Not waren. Ihr Gewissen klagte sie an, Tag und Nacht. Sicher nicht alle, aber ich kann mir vorstellen, bei vielen war es so. Und sie waren gefangen in dieser Sucht namens Gier. Kennen wir das auch? Eine Sucht mit dem Namen Gier, Habsucht. Was für ein Wirken der Gnade Gottes, dass so ein Zöllner, was wurde er? Er wurde Apostel Jesu Christi und Autor eines Evangeliums. Levi hier hat sicher schon bevor Jesus zu ihm kam, viel von Jesus gehört. Können wir ganz sicher sein. Er hat seine Predigten gekannt. Nämlich, was hat Jesus gepredigt? Das kommende Gericht über alle Sünder. Aber auch den Ruf hat er immer wieder ausgesendet. Den Ruf zur Buße und Umkehr. Und ganz offensichtlich war dieser Levi Matthäus innerlich total aufgewühlt. Sein Gewissen ließ ihm keine Ruhe. Und er war sich mehr und mehr seiner großen Schuld und Sünde bewusst. Und jetzt dies. Da kommt tatsächlich Jesus auf ihn zu. Es gibt keinen Zweifel. Er meint ihn, er steuert genau auf ihn zu. Mit diesem ganzen Trupp von Menschen hinter ihm her. Er kommt zu ihm, um ihn nun vor allen Menschen zu verurteilen und zu verdammen. Genau das hätte er verdient. Genau das. Nein, nein. Er rief ihn. Ihn, diesen gemeinen, niederträchtigen Sünder, in seine Nachfolge. Das musste sich Levi nun schon gut überlegen. Er musste ja auch die Geschäftsabrechnung noch machen und das Geld in Sicherheit bringen. Das heißt, er hat sich bei Jesus noch eine Bedenkfrist ausgebunden. Oh nein, nein. Jesus hat nicht nur bewusst die Begegnung mit ihm, diesem Unmenschen, gesucht. Er hat ihn sogar angeschaut und angesprochen. Und das kann jetzt fast nicht wahr sein. Der Prophet, der Messias Gottes, hat ihn in seine Nachfolge gerufen. Das ist der Mensch, Levi Matthäus. Ein schwer bedrückter, schuldbewusster, verzweifelter, zerschlagener Sünder. Und in diesem Moment dort, der glücklichste Mensch auf Erde. Der Herr Jesus ist zu ihm gekommen und hat ihn zu sich gerufen. Er hat mitten in sein verdorbenes und böses Herz hineingeschaut. Er hat alles darin gesehen. Alles. Auch die riesige Not, die Sehnsucht nach Vergebung und Reinheit. Und dann sagt der Herr Jesus diese drei Worte. Folge mir nach. In diesem Moment wusste Levi Matthäus, meine ganze Schuld ist weg. Er hat mir vergeben. Scheint uns das immer noch überraschend und erstaunlich, dass Levi auf der Stelle alles verließ, aufstand und dem Herrn Jesus nachfolgte. Kennst du diese Befreiung von der Last und den Fesseln der Sünde? Oder ist das bei dir anders? Weil du nicht so ein schlechter Mensch warst wie Levi. Oder weil sich in deinem Leben viel eher die anderen bei dir entschuldigen sollten. Wenn Gott dem heutigen Menschen so erscheinen würde, wie er Salomo erschienen ist, mit der Aufforderung, bitte, was ich dir geben soll. Was wäre der beste Wunsch? Was wäre der beste Wunsch? Ihr wisst es, Bußfertigkeit, das Erkennen, Wahrnehmen, Fühlen der eigenen Schuld und Sünde. Vers 29. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten, bei Tisch. Die Zöllner waren normalerweise nicht sehr scharf darauf, Fremde in ihr Haus einzuladen. Sie hatten ja in der Regel einiges zu verstecken. Als Levi den Herrn Jesus und seine Jünger in sein Haus hineinbat, da drängte eine große Schar von Zöllnern und anderen Sündern mit hinein. Beziehungsweise wir können sicher sein, sie wurden von Levi mit eingeladen. Und sein Haus war voll bis auf den letzten Platz. Es war ihm nichts mehr zu viel, zu aufwendig oder zu beschwerlich jetzt. Und wisst ihr, mit dieser Einladung, da bewies Levi die Echtheit seiner Buße und Bekehrung. Er bekannte öffentlich, klar und deutlich, dass er jetzt zu Jesus gehört und zu seinen Jüngern. Sein Glaube und seine Bekehrung, sie hatten sichtbare Folgen. Werke und Früchte, die der Buße würdig sind, sagt die Bibel. Blättern wir zwei Seiten zurück, Lukas 3, Vers 8. Johannes predigte, der Täufer predigte genau dasselbe. So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Werke, die der Buße würdig sind. Nein, aber das ist jetzt nicht mehr so. Wir sind ja aus Gnade gerettet, nicht durch Werke der Gerechtigkeit. Doch, es ist so. Echte Buße und Wiedergeburt, echter Glaube hat Werke zur Folge. Wenn das nicht so ist, dann ist der Glaube tot. Aber das ist doch noch alttestamentlich hier von Johannes den Täufer und so weiter. Und er hat einfach zur Buße aufgerufen, wie schon die Propheten im Alten Testament. Und da mussten sie Werke tun. Das ist nicht alttestamentlich. Lesen wir Apostelgeschichte 26, Vers 20. Da berichtet Paulus, wie seine Predigten getönt haben, wie er die Menschen gerufen hat. Und Paulus ist nun wahrhaft kein alttestamentlicher Prophet. Er berichtet dem König Agrippa, wie es für seine Bekehrung, dann sagt er, ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Vers 30 in unserem Text lese ich weiter. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? In dieser riesigen Menschenmenge, die dem Herrn Jesus hintenher folgte, waren ja auch unsere Freunde, wir haben sie das letzte Mal auch kennengelernt, viele Schriftgelehrte, also Bibelkenner und Pharisäer, die sogar von Jerusalem extra nach Galiläa in dieses hinterwändlerische Land gekommen waren, um Jesus zu sehen, zu hören, aus der ganzen Umgebung. Extra gekommen, um selber ihn zu sehen. Und jetzt wieder eine Frage. Wie viele von diesen Schriftgelehrten und Pharisäer ließen sich von Levi einladen und waren drin im Haus beim Essen? Wie viele waren da? Klare Zahl wird hier angegeben. Nicht so ganz direkt, aber. Ja, ganz offensichtlich nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Glaubt ihr wirklich, Levi hätte nicht auch den einen oder anderen von ihnen eingeladen? Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? Da war nicht ein einziger von ihnen, um drin mit ihnen zu essen. Nein, sie murrten gegen die Jünger. Sie wagten sich nicht so recht, gegen Jesus selber direkt zu murren, aber gegen seine engsten Vertrauten. Wie anders sah ich es doch in ihrem Herzen aus im Vergleich zu dem, was im Herzen des Levi passiert ist. Wie groß der Unterschied. Und doch, muss man sagen, und doch stellten sie eine berechtigte Frage. Eine Frage, auf die der Herr Jesus selbst ihnen auch gerne antwortete. Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? Eine berechtigte Frage. Schlagen wir auf. Psalm 1. Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat oder in dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. ganz wichtig, diese Fußnote, die da in der Schlachterbibel angegeben ist. Die Bibel versteht unter Gottlosen. Oft verstehen wir etwas anderes darunter, als die Bibel meint damit. Gottlose sind Menschen, die das Gesetz kennen, die die Bibel kennen, vielleicht sogar sehr gut kennen. Aber sie sind gegen Gott. Sie sind gegen seinen Messias. Das sind Gottlose, nach der Definition, auch hier in Psalm 1. Oder blättern wir weiter, Sprüche 4, 14. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Und blättern wir noch weiter ins Neue Testament. 1. Korinther 10. Vers 21. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Und noch etwas weiter nach hinten, 1. Thessalonicher 5. Vers 22. Alles elementar wichtige Aussagen und Verse, die wir hier lesen. 1. Thessalonicher 5, 22. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Haltet euch fern vom Bösen in jeglicher Gestalt. Und noch als letzte Stelle, noch weiter hinten, im 2. Johannesbrief. 2. Johannesbrief, Vers 9 bis 11. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt. Und das Wort abweichen heißt auch darüber hinausgehen. Nicht in der Lehre des Christus bleibt. Der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Heißt sicher auch, und geht nicht in sein Haus, wie hier der Herr Jesus zum Levi, zum Essen. Denn wer ihn grüßt, das heißt biblisch mit ihm isst, Gemeinschaft hat, macht sich seiner bösen Wege teilhaftig. Und hier steht jetzt die Frage der Pharisäer und Schriftgelehrten. Warum esst und trinkt ihr mit Zöllnern und Sünden? Ich lese weiter, Verse 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Wisst ihr, treffender und entlarvender könnte die Antwort auf diese Frage der Pharisäer nicht sein. auch im Blick von den Aussagen, die wir in diesen Versen gelesen haben. Aus was saß der Herr Jesus denn unter den Zöllnern und bösen Sünden? Aus was saß er unter ihnen? Als Kumpel und Mitteilhaber, Mitteilnehmer ihrer Sünden? Als Zuhörer und Schönredner ihrer krummen Wege? Nein, er sagt es hier, als was er unter ihnen saß. Als Arzt. Als Arzt. Und als Arzt stellte er ihnen ihre Diagnose. Es ist die gleiche Diagnose, die der Levi plötzlich in seinem Herzen erkannt hatte, wie es um ihn steht. Die gleiche Diagnose. Es ist die schlimmste Diagnose, die man erhalten kann. Schwer krank, befallen vom Aussatz der Sünde. Und der Gerichtstag, die Verurteilung und der ewige Tod waren nur ein Schritt entfernt. Und jetzt dort in dieser Runde im Haus Levi, jetzt gab es plötzlich Hoffnung. Jetzt gab es plötzlich die Gelegenheit, von einem Arzt angeleitet zu werden in dieser Krankheit. Sogar mit ihm zu essen. Und viele von dieser großen Schar von Zöllnern und anderen, viele erkannten. Er ist der einzige Arzt, der ihnen helfen konnte. Er allein kann retten vor dem schrecklichen Abgrund, der einem jeden von ihnen so nahe war. Und auch heute genau gleich. Auch den heutigen Menschen, jedem, dem wir begegnen. Ein einziger Schritt entfernt. Die Verurteilung. Der ewige Tod. Jetzt verstehen wir, der Herr Jesus war in dieser Welt gekommen, die Weisheit von oben. Er war in dieser Welt. Er war bei den Menschen, den Sünden dieser Welt. Aber er war nicht von dieser Welt. Er spannte nie mit dem System dieser Welt zusammen oder machte sich eins mit dieser Welt. Nicht im geringsten. Er rief die Menschen zu Buße und Abkehr vom System und von dem Wesen dieser Welt. Und ganz besonders entlarvte er auch die religiöse und selbstgerechte Welt. Er hat Levi Matthäus gerufen zur Buße. Eis metanoian, das heißt in die Buße hinein, in die Umkehr hinein. Und weil Levi sich selber so klar als Sünder erkannte, hat er den Ruf gehört und befolgt. Und wisst ihr, der Herr Jesus hat auch die Pharisäer und Schriftgelehrten zur Buße gerufen. Aber sie haben nicht gehört, weil sie ihre Verlorenheit und Sündhaftigkeit nicht erkannten, nicht anerkannten, nicht wahrhaben wollten. Sie waren fest von sich überzeugt, dass sie zu den Gerechten gehörten und nicht zu den Gottlosen. Sie hatten kein Empfinden für ihre Sündhaftigkeit, für ihre Not, kein Sündenbewusstsein. Sie waren empört über die anderen, die Zöllner und Sünder. Wie viel besser waren sie selber doch. Gott sei Dank. Und so haben sie sich selbst gerechtfertigt, ihre eigene Gerechtigkeit aufgerichtet. Römer 10. Und dabei fehlte ihnen die richtige Erkenntnis. Nämlich, welche Erkenntnis? Die Sündenerkenntnis. Lesen wir doch diese Stelle noch kurz, Römer 10. Römer 10, 1 bis 4. Ein Beweis auch, dass auch der Herr Jesus die Pharisäer gerufen hat. Und hier sein Knecht, der Paulus, wie er die Pharisäer geliebt und gerufen hat. Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben. Die Pharisäer hatten Eifer für Gott. Aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Denn weil sie die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht anerkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Was ist ein anderes biblisches Wort für diese Aussage? Sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterwerfen. Ein einziges Wort.
Selbstgerechtigkeit?
Nicht ganz.
Unbußfertigkeit?
Auch nicht ganz.
Hochmut?
Auch nicht ganz. Was ist, wie ist jemand,
Rebellion,
der sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterwirft, sich beugt, sich demütigt vor Gott? Was ist das? Hebräer 3. Was ist es, wenn jemand sich beugt vor Gott, sich demütigt?
Unglaube.
Ja. Unglaube. Was ist die Definition vom biblischen Glauben? Sich Gott unterwerfen. Seine Gerechtigkeit anerkennen, die mich zum verlorenen Sünder macht. Und wenn ich das nicht tue, verharre ich im Unglauben. Hebräer 3 beschreibt das. Genau deswegen wurden sie in der Wüste hingestreckt und ihre Leichen waren weit herum zu sehen, weil sie im Unglauben verharrten. Sie beugten sich nicht vor Gott. Was ist die wertvollste Eigenschaft, die ein Mensch haben kann? Bußfertigkeit. Einmal mehr. Bußfertigkeit. Wisst ihr, dieser Abschnitt, den wir hier vor uns haben, er zeigt uns einmal mehr eines der wichtigsten Kennzeichen für die Echtheit einer Wiedergeburt und für die Echtheit eines Glaubenslebens. Wie nötig haben wir manchmal, wir müssen manchmal von außen beurteilen. Wo steht jemand? Ist er wirklich echt? Das ist nicht Richtertum. Gerade als verantwortliche Älteste sind wir immer wieder in dieser Situation, damit wir auch richtig mit Menschen umgehen. Wo steht jemand wirklich? Echt oder unecht? Und hier haben wir, es ist nicht bei weitem nicht das einzige Kennzeichen, aber es ist eines der wichtigsten Kennzeichen. Was ist das echte Kennzeichen, dass jemand von neuem geboren ist? Wenn jemand sich willig einfügt in eine Gemeinschaft von Gläubigen und wenn er alle äußeren Vorgaben einhält, wenn er bereit ist, ein sehr einfaches Leben zu führen, vielleicht mit Bart und Hut für den Mann oder schmucklos und mit verschleiertem Haar für die Frau. Diese Dinge sind nicht grundsätzlich falsch. Aber nie und nimmer sind sie auch nur im geringsten ein Kennzeichen der Echtheit. Unmöglich. Und es werden, ich befürchte, Tausende in der ewigen Gottferne sein, die so gelebt haben. Ewige Finsternis. Nein. Das Kennzeichen für die echte Wiedergeburt sieht anders aus. Die folgende Haltung hat, könnte man umschreiben, zu echter Wiedergeburt geführt. Ich nehme die Diagnose meines himmlischen Arztes über meinem Leben als wahr an und gebe zu, dass es genau so ist. Ich bin schwer krank vom Aussatz der Sünde. Und ich bin es wegen mir allein, nicht wegen anderen oder wegen meiner bösen Umgebung. Wegen meiner Sünde bin ich verloren. Zu Recht werde ich verurteilt und gerichtet. Herr Jesus, rette mich! Das ist Bußfertigkeit und sich ausstrecken nach dem Retter Jesus Christus. Und wer so zum Herrn kommt, den wird er nicht hinausstoßen, sondern diese Person wird von Neuem geboren werden. Was ist ein sicheres Zeichen, dass jemand, der vielleicht schon lange als gläubig gilt, auch wirklich echt ist? Nun, Wenn jemand die äußeren Vorgaben einhält, gut beten kann, die richtigen Wörter und Sprache braucht, geistliche Wahrheiten weitergeben kann. Diese Dinge sind alle richtig und wichtig und gut. Aber nie und nimmer sind sie das Kennzeichen von geistlicher Echtheit. Nein. Das Kennzeichen für die Echtheit des Glaubens ist ein anderes. Und die folgende Herzenshaltung oder Herzensnot kennzeichnet das echte Kind Gottes. Es ist nicht nur immer in dieser Herzensnot, aber immer wieder wird es in diese Herzensnot hineingeführt. Das Hauptproblem in meinem Leben sind nicht die anderen. Dass sie so schlecht sind, so ungeistlich, so heuchlerisch manchmal. Nicht die große Masse der heutigen Christenheit, die immer mehr bachab geht, ist das Hauptproblem in meinem geistlichen Leben. Sondern ich beuge mich und demütige mich, dass ich selber so oft versage an meinen Glaubensgeschwistern, noch so oft untreu bin gegen meinen Herrn, unheilig, dass ich mich noch so wenig habe umgestalten lassen in sein Bild. Wegen meinem Eigenwillen, wegen meinem Stolz. Nicht Gott ist schuld daran. Auch nicht meine Umgebung und meine Geschwister. Ich bin schuld. Herr, vergib du mir und erbarme dich. Wie nennt man diese Herzenshaltung? Bußfertigkeit. Auch hier gilt wieder, wer so zum Herrn Jesus kommt, wird nie von ihm abgewiesen werden. Nie. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Von was denn beladen? Das ist die Frage. Von was beladen? Von aller Schuld der anderen an mir. Nein, von dem Schuld meiner eigenen Ungenügsamkeit. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Können wir das verstehen jetzt? Warum das Joch des Herrn Jesus sanft und leicht sein soll? Wenn wir ihm immer wieder das Joch unserer eigenen Schuld abgeben dürfen. Das ist ein schreckliches Joch. Und je mehr du dich selbst rechtfertigst und die anderen schuld sind in deinem Leben, umso schwerer wird das Joch deiner eigenen Schuld. Nehmt auf euch mein Joch. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wie total anders die selbstgerechten, religiös korrekten Pharisäer, die ja so sehr zu leiden und schwer zu tragen hatten, an den Sünden um sie herum, die sich immer wieder an ihnen, den Gerechten, versündigten. Die letzte Frage möchte ich stellen. Mit welcher Gruppe von Menschen möchtest du lieber zusammenleben? Mit Gerechten, in Anführungszeichen, oder mit Bußfertigen? Mit wem ist es einfacher, zusammenzuleben? Wie sieht es in deinem Herzen aus? Was ist die größte Not in deinem Innern? Die Unzulänglichkeit, das Versagen der anderen oder dein eigenes?